Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 56: Kinder der Nacht.
Fortsetzung der Aussage von Trevor Herbert bezüglich der späteren Jahre in seiner Karriere als Vampirjäger. Ursprüngliche Aussage abgegeben am 10. Juli 2010. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Hinweis: Es fehlen einige Seiten der Akte an dem Punkt, an dem er offenbar nicht im Institut an den Folgen seines Lungenkrebses gestorben ist. Aussage wird fortgesetzt. Sie hat es nicht geschafft. Sie war alt und kümmerlich, aber das hatte sie nicht verdient. Ich frage mich immer noch, was passiert wäre, wenn ich ein bisschen früher da gewesen wäre. Das Problem ist, wenn die Viecher erst einmal ihre Zähne in sie geschlagen haben, dann sind sie so gut wie tot. Selbst wenn sie nicht aussaugen. Ob man jetzt den Bauch eines Vampirs füllt oder den Boden voll blutet, macht für den armen Trottel, den sie erwischt haben, keinen großen Unterschied. Wissen Sie, ich habe mich oft gefragt, ob ich vielleicht verrückt bin. Ich meine, niemand sonst scheint diese Dinger gesehen zu haben. Und ich bin im Laufe meines Lebens auf so viele gestoßen. Vielleicht habe ich auch einfach nur eine Nase für die Viecher. Vielleicht ist niemand sonst hier wirklich davongekommen und ich habe durch meine Begegnung mit Sylvia McDonald ein Gefühl dafür bekommen, wie ich sie aufspüren kann. Sie haben eine gewisse Gerissenheit. Sie sind schließlich Jäger. Aber im Laufe der Jahre bin ich auch ein Jäger geworden. Und vielleicht erkennen sich hier Raubtiere gegenseitig. Ich weiß nur, dass ich heutzutage fast schon das Blut riechen kann, das an ihnen klebt. Das soll aber nicht heißen, dass ich mich nicht irren kann. Ich kann mich sogar richtig irren. Ich bin im Sommer 1982 auf Elard Duport gestoßen und habe ihn kurz darauf ermordet. Ich benutze hier das Wort Mord, was ich vorher nicht getan habe, weil er der Einzige war, den ich getötet habe, von dem ich weiß, dass er ein Mensch war. In vielerlei Hinsicht bedauere ich seinen Tod, aber die Sache hat auch etwas Gutes. Wenn ich einfach nur ein Serienmörder mit Halluzinationen bin, warum hat mein Verstand nicht auch aus Duport einen Vampir gemacht? Die Tatsache, dass ich in der Lage war, normale Menschen zu töten, bestärkte mich darin, dass die Kreaturen, die ich jage, real sind. Verstehen Sie das? Ich möchte damit aber nicht verklären, dass der Tod von Alain Duport das Ergebnis mehrerer extrem schlechter Entscheidungen meinerseits war. In den frühen 80er Jahren steckte ich tief im Griff meiner beiden Süchte. Wie ich bereits erwähnt habe, war die Jagd selbst eine Sucht für mich geworden. Und von beiden, muss ich ehrlich sagen, fand ich es immer leichter, mit dem Heroin aufzuhören. Heroin ist ruhig. Es ist ein kleines Stückchen Frieden in einer unnachgiebigen Welt. Es ist schwer, damit aufzuhören, aber die Jagd? Die Jagd ist eine Bestimmung. Sie ist nicht nur ein Mittel, um den Tag zu überstehen, sondern ein Grund, warum es überhaupt einen Tag gibt. Nach Duport habe ich eine Zeit lang versucht, die Jagd aufzugeben, aber sie hat sich viel tiefer in mich eingebrannt als jeder Schuss. Damals, 82, walteten diese Süchte allerdings noch ziemlich unkontrolliert. Es war schon einige Jahre her, dass ich das letzte Mal einen Vampir gefunden hatte, und jede wache Minute, in der ich nicht high war, verbrachte ich damit, nach allem Verdächtigen Ausschau zu halten. Ich war körperlich in schlechter Verfassung. Ich hatte mir beim Spritzen zwischen die Zehen eine Infektion zugezogen, die mich schließlich ins Krankenhaus gebracht und dazu geführt hat, dass ich zwei von ihnen verloren habe, obwohl ich den Fuß zum Glück behalten konnte. Zu diesem Zeitpunkt zwang es mich allerdings nur zum Hinken, begleitet von ziemlich starken Schmerzen. Wäre ich schneller gewesen und hätte besser mit Duport mithalten können, hätte ich meinen Fehler vielleicht erkannt. Wäre mein Verstand nicht so vernebelt gewesen, hätte ich es vielleicht aus ihm herausgeprügelt oder Wäre ich nicht so erpicht darauf gewesen, einen Vampir zu töten, hätte ihn vielleicht irgendetwas davon retten können. Vielleicht hätte es schon gereicht, wenn er einen Namen gehabt hätte, der mich nicht an Dracula erinnert hat. Aber nichts von alledem war der Fall, also ist es sinnlos, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, ob Duport technisch gesehen stumm war oder nicht. Ich habe keine wirkliche Erfahrung mit sowas und er schien keine Probleme mit seinem Gehör zu haben. Auf jeden Fall habe ich ihn nie sprechen sehen und wie Sie inzwischen sicher wissen, ist das ein deutliches Warnzeichen für Vampirismus. Ein Freund, mit dem ich einige Wochen zuvor eine Unterkunft geteilt hatte und der eine ähnliche Schwäche für Drogen hatte, hatte erwähnt, wie erstaunlich es war, dass ein Dealer immer genau wusste, was er wollte, ohne dass einer von ihnen etwas sagen musste. Im Nachhinein hätte mir auffallen müssen, dass das nicht gerade zu den Vampiren passte, die ich zuvor getroffen hatte und die nie irgendwelche Gedanken lesen konnten. Aber ich sehnte mich nach einem Killer. Der Junge, der mir das erzählt hatte, war ein seltsamer Typ. Er muss etwa 19 Jahre alt gewesen sein und erzählte allen, dass er Stanley Kubrick hieß. Er nahm immer wieder Bezug auf seine Filmkarriere und ich habe nie herausgefunden, ob das tatsächlich sein richtiger Name war, den er sich zufällig mit dem Regisseur teilte oder ob er sich wirklich nur einen seltsamen Scherz erlaubte. Was aber vielmehr mein Interesse geweckt hat, waren die Narben an seinem Hals. Später habe ich herausgefunden, dass er, als er jünger war, von einem Hund angegriffen worden war und daher die Narben stammten, aber damals war ich davon überzeugt, dass sie mit Duport zusammenhingen. Also suchte ich nach dem Ort in Piccadilly Gardens, an dem Ella Duport seine Deals abzog, und begann ihn zu beobachten. Er war dabei erstaunlich dreist, saß stundenlang auf einer Parkbank und rauchte oder las irgendeine Zeitschrift oder sonst etwas. Ich hätte noch nie einen Vampir gesehen, der eine Zeitschrift gelesen hatte, aber ich hatte schon erlebt, dass sie so taten, als würden sie Fernsehen oder ein Buch lesen, um nicht aufzufallen. Also kam mir das nicht so abwegig vor. Dann kam der Moment, der mich endgültig davon überzeugte, dass ich Duport töten musste. Während er dort auf der Bank saß, gingen zwei Polizisten an mir vorbei auf ihn zu. Sie schenkten mir keine Beachtung. Niemand schenkt einem Landstreicher Beachtung. Aber als sie in die Richtung der Gestalt auf der Bank gingen, stupste einer der Polizisten seinen Partner an und gestikulierte in Duponts Richtung. Sie hielten ihn eindeutig für verdächtig und gingen auf ihn zu. Als sie näher kamen, blickte Dupont auf und nahm Blickkontakt mit ihnen auf. Sie hielten kurz inne und er nickte freundlich. Die Polizisten sahen sich gegenseitig an, drehten sich um und gingen dann weg. Das war alles, was ich gebraucht hatte, um sicher zu sein, was er war. Auf die Idee, dass die beiden Polizisten ihn zuerst nicht erkannt hatten, kam ich erst viel später. Es war ein bedeckter Tag und mir scheint, dass Duport sich im Schatten aufhielt, genau wie ich es mir gedacht hatte. Ich beobachtete ihn weiter, während er noch ein paar weitere Transaktionen vornahm. Ich leckte mir förmlich die Finger danach, etwas zu unternehmen. Ich war auf der Jagd nach einem viel intensiveren Rausch und das verbannte alle Gedanken an Heroin in die hintersten Winkel meines Gehirns. Es wurde schließlich Abend und ich konnte beobachten, wie Duport aufstand und sich auf den Weg ins Stadtzentrum machte, wobei ich mich in seinen Windschatten hing, immer darauf bedacht, mich in den Schatten aufzuhalten. Natürlich würde die Dunkelheit ihn nicht daran hindern, mich zu entdecken, aber ich hatte gelernt, dass es, so unauffällig ein Obdachloser auch sein mag, es immer noch am besten ist, von so wenigen Zeugen wie möglich gesehen zu werden. Ich hatte vermutet, dass er auf dem Weg zu einem Nachtclub oder einer Tanzveranstaltung war. Ein bevorzugter Aufenthaltsort von Vampiren, denn laute Musik machte es ihnen leichter, ihre Sprachlosigkeit zu verbergen. Und ich hatte recht. Er war auf dem Weg zum Hacienda, einem der lautesten Clubs in Manchester. Damals war er noch nicht so berüchtigt, wie er später werden sollte. Ich glaube, er hatte erst vor kurzem aufgemacht. Aber selbst zu seinen schlimmsten Zeiten hätte man mich in meinem Zustand wahrscheinlich nicht reingelassen. Ich beobachtete also, wie Duport hineinging, tarnte mich, indem ich Passanten leise nach Kleingeld fragte, und wartete. Etwa 2 Stunden später kam er wieder heraus. Ein weiterer Mann folgte ihm, dicht auf den Fersen. Ich kannte ihn nicht. Ich meine, es gibt keinen Grund, warum ich ihn hätte kennen sollen. Aber Duponts neuer Freund war fast so groß wie er selbst. Vampire neigen dazu, sich kleinere Opfer zu suchen. Solche, die sich nicht so gut wehren können. Für den Fall, dass das Überrumpeln mit dem ersten Angriff nicht ausreicht. Dieser hier sah wirklich so aus, als könnte er auf sich selbst aufpassen. Doch soweit ich wusste, hatte er nicht die leiseste Ahnung, was mit ihm geschehen würde. Als Dupont ihn in eine nahegelegene Gasse führte, eilte ich ihn hinterher. Ich humpelte leise über den Müll, der in der Gasse lag, und zog schweigend meinen treuen Hammer hervor. Nach einer Minute hielten sie an einer Tür. Dupont kramte einen Schlüssel hervor, die Tür öffnete sich und sie traten ein. Ich erschrak bei dem Gedanken, dass sie mich aussperren könnten und ich keinen Weg mehr hätte, sie zu erreichen. Ich vergaß alle Heimlichkeit, griff nach der Tür und riss sie auf. Sie drehten sich zu mir um. Mit einem Schrei stürmte ich auf Dupont zu, schlug ihm mit dem Hammer gegen die Schulter und warf ihn mit einem unangenehmen Knall zum Boden. Ich werde nie den Moment vergessen, als ich Ella Duponts Schrei hörte. Es war ein so durchdringendes Geräusch und etwas, das ich nie erwartet hatte. In einem Moment zerbrach alles, was ich mir die letzten Tage in meinem Kopf zurechtgelegt hatte, und ich spürte eine plötzliche Panik über das, was ich getan hatte, was ich vorhatte zu tun. Sein Freund schrie ebenfalls auf und rannte zur Tür hinaus. Ich weiß nicht, ob er einen guten Blick auf mich hatte werfen können. Da nie die Polizei bei mir gewesen war, um mich zu befragen, wohl eher nicht. Dupont schrie immer noch. Dieser schreckliche Ton verdrängte alle anderen Gedanken. Blut floss aus seinem Gesicht, wo es auf den Boden geschlagen war, und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich musste da raus, aber dieser Lärm war zu viel. Ich konnte mich nicht konzentrieren, konnte nichts tun, also schlug ich wieder zu. Mit voller Wucht auf den Kopf, und dann war er still. Alles war so furchtbar still. Er lag einfach nur da. So etwas wie die Scham und den Ekel, die ich in diesem Moment empfunden habe, habe ich noch nie erlebt. Ich versuchte, seine Leiche zu verbrennen, mehr aus Gewohnheit als aus irgendetwas anderem, aber es klappte nicht wirklich und ich floh auf die Straße, bevor die Polizei eintraf. Danach verbrachte ich über ein Jahrzehnt in einer sehr ernsten Spirale. Ich erinnere mich nicht mehr an viel davon, außer dass ich die meiste Zeit so high war, dass ich rückblickend wirklich erstaunt bin, dass ich nie eine Überdosis genommen habe. Ich kam erst 96 wieder zu mir, als eine zufällige Begegnung mit einer Kreatur, die sich Hannah Edwards nannte, dazu geführt hat, dass ich eine junge Frau davor bewahrt habe, ihr Abendessen zu werden. Ich will mich nicht mit Details aufhalten. Es war ähnlich wie bei meiner Jagd auf Jane Lewis, nur dass das Opfer diesmal lebend davon kam. Ich frage mich, warum ich sie immer erst kurz vor dem Angriff finde. Sie können nicht jede Nacht auf Beutefang sein, ansonsten wäre die Welt ein einziges Gemetzel. Vielleicht passen sie sich einfach besser an, wenn sie nicht auf der Jagd sind und ich entdecke sie nicht. Oder vielleicht halten sie Winterschlaf. Diese Frage werde ich wohl nie beantworten können, aber sie bedeutet, dass die Jagd immer mit einer gewissen Dringlichkeit verbunden ist, die mich größtenteils davon abgehalten hat, Nachforschungen anzustellen. Hannah war mein fünfter bestätigter Vampir und der letzte, vorausgesetzt ich finde keinen anderen, bevor der Krebs mich holt. Ich sehe mich wirklich mehr als Pensionär, der sich nach einem Leben, in dem er die Welt vor der Dunkelheit verteidigt hat, ausruht. Denn das war es, was ich immer dachte, wissen Sie? Vampire waren das, was in der Dunkelheit lauerte. Das Einzige, was in der Dunkelheit lauerte. Letztes Jahr jedoch, kurz vor meiner Diagnose, begegnete ich etwas, das mich dazu gebracht hat, das alles zu überdenken. Ich brauche Ihnen sicher nicht zu sagen, dass der Winter eine harte Zeit ist, wenn man obdachlos ist. Es spielt keine Rolle, wie oft man es schon erlebt hat. Wenn der erste kalte Wind durch einen hindurchbläst, ist es, als würde ein schrecklicher Tod über einen hereinbrechen. Der letzte war wirklich schlimm. Ein paar der Notunterkünfte, die ich normalerweise aufsuche, hatten geschlossen und die, die noch übrig waren, waren schnell voll. Ich komme ganz gut zurecht, da ich ein bekanntes Gesicht bin und so weiter, aber ich fühle trotzdem den Druck, genug Geld zusammenzukratzen, um mir frühzeitig einen Platz zu sichern. Und selbst dann landete ich immer noch ein paar Mal pro Woche in der Kälte. Meine alten Knochen machen das heutzutage nicht mehr so gut mit, also beobachtete ich das Kommen und Gehen in den Nachtunterkünften von Manchester sehr genau und nach ein paar Wochen begann ich etwas Seltsames zu bemerken. In verschiedenen Unterkünften sah ich mehrmals, wie einer der Schläfer mitten in der Nacht aufstand, seine Habseligkeiten zusammensuchte und auf die eiskalten Straßen der Stadt hinausging. Es wäre schon seltsam gewesen, das einmal zu sehen, aber es mehrmals zu erleben war surreal. Ich war zu der Zeit nüchtern, sodass ich es nicht einmal einer Halluzination zuschreiben konnte. Noch seltsamer war, dass jedes Mal, wenn es passierte, innerhalb von 10 Minuten eine Frau hereinkam und den nun freien Platz einnahm. Es war jedes Mal dieselbe Frau. Sie muss um die 40 gewesen sein und war schlank, obwohl ihre Kleidung an einigen Stellen etwas ausgebeult war. Ihr Gesicht war gezeichnet von dem, was ich als hartes Leben erkennen konnte, und eine dünne Schmutzschicht verfilzte ihr Haar. Für diesen Ort sah sie ziemlich normal aus, und ich konnte sogar den distanzierten, neutralen Gesichtsausdruck als Ergebnis des Traumas abtun, das unter meinesgleichen nur allzu häufig vorkommt. Deshalb beachtete ich sie weder beim ersten noch beim zweiten Mal, als es passierte. Beim dritten Mal wurde ich schließlich aufmerksam, auch wenn ich sie nicht sofort ansprach. Am nächsten Morgen fragte ich nach ihr, aber nicht einmal das Personal schien etwas zu wissen. Ich beschloss, die Augen offen zu halten und sie zur Rede zu stellen, wenn sie wieder auftauchen sollte. Und nun, das tat sie. Es war Ende Januar, als es geschah, etwa um 2 Uhr morgens. Gerade als die Nacht am kältesten war. Ich sah, wie sich einer meiner Mitschläfer langsam aus dem Bett erhob. Sein Name war Craig, glaube ich. Ich kannte ihn nicht gut, er reiste von Stadt zu Stadt und wir waren uns nur gelegentlich über den Weg gelaufen. Nun, er sammelte leise seine Sachen ein, ging lautlos hinaus und hinterließ ein leeres Bett. Ich wartete hellwach, die Hand auf meinem Messer, und atmete gleichmäßig. Und tatsächlich, ein paar Minuten später kam sie herein, ohne Rucksack oder sonstige Ausrüstung, und setzte sich auf Craigs Bett. Ich stand auf und ging auf sie zu. Sobald sie mich sah, änderte sich ihre Körperhaltung, wurde defensiv, obwohl sich ihr leerer Gesichtsausdruck nicht änderte. Ich begann mich vorzustellen und zu fragen, wie es kam, dass sie sich Craigs Bett aneignete, als sie mir in die Augen blickte und mich das seltsamste Gefühl durchströmte. Ich wollte weg. Es war nicht wie beim Vampir, bei dem ich das Gefühl hatte, dass mit mir gesprochen wurde, sondern ich wurde mir plötzlich meines eigenen Verlangens bewusst. Ich war zu diesem Zeitpunkt bereits seit 3 Jahren clean, aber ich hatte plötzlich das Verlangen nach dem Hai und ich wusste, dass ich es nur draußen in der Nacht bekommen könnte. Im Nachhinein glaube ich, dass es vielleicht mein eigener Verstand war, der versuchte zu rationalisieren, wie mein Wille aus dem Raum gezerrt wurde. Aber das Verlangen war trotzdem stark. Hätte ich nicht eine lebenslange Erfahrung darin, die Wirkung des Vampirblicks zu erkennen und abzuwehren, hätte es wahrscheinlich auch funktioniert. Aber ich blieb standhaft. Es gab eine lange Pause, in der mich die Frau unverwandt anstarrte. Dann rannte sie los, durch die Tür und hinaus. Ich folgte ihr. Es war mir egal, ob sie ein Vampir war oder nicht. Irgendetwas stimmte nicht und ich wollte herausfinden, was es war. Ich verfolgte sie auf die Straße hinaus. Es war kalt und ruhig und wenn uns jemand gesehen hatte, gab er keinen Laut von sich. Sie lief seltsam, eher verkrampft als mit gleichmäßigen Schritten und ihre Arme bewegten sich auf komische Art und Weise. Ich bin nicht mehr so rüstig wie früher und meine Lungen waren offensichtlich kaputt, aber ich schaffte es, mit ihr Schritt zu halten. Ich konnte es in meinem Blut spüren. Es war eine Jagd und auf einer Jagd fühlte ich mich immer stärker. Endlich war ich nah genug, um sie am Arm zu packen. Meine Finger schlossen sich um ihren Ellbogen und dann versanken sie gewissermaßen darin. Sie gingen nicht durch die Haut oder so, aber die Haut bewegte sich unter meinen Fingern, wie wenn man eine rohe Wurst zerdrückte. Und ich konnte andere Bewegungen im Innern des Armes selbst spüren. Es war kein Vampir, aber es war definitiv auch kein Mensch. Mit dem anderen Arm holte es weit aus, aber ich war vorbereitet und wich dem fuchtelnden Schlag aus. Ich zog mein Messer, um das Ding zu bedrohen und es vielleicht dazu zu bringen, ein paar Fragen zu beantworten. Aber ich verschätzte mich beim Ziehen und schlitzte es schließlich leicht am Bauch auf. Es war weder ein tiefer noch ein langer Schnitt, aber offenbar hat es gereicht. Der ganze Körper begann zu zittern, als winzige Schatten aus der Wunde strömten. Spinnen. Tausende und Abertausende von Spinnen. Schließlich öffnete es den Mund, als wolle es schreien und es strömten noch mehr heraus, Zehntausende von krabbelnden Beinen und bösen kleinen Augen. Ich schrie auf und wich zurück, als sich die dunklen Gestalten um ihre Füße sammelten und sich in einem zuckenden Kreis ausbreiteten. Eine Sekunde lang hatte ich Angst, dass sie auf mich losgehen würden, aber dann huschten sie einfach in die Schatten und Spalten der umliegenden Gebäude, bis die Straße mit Ausnahme dieser Frau leer war. Sie stand immer noch aufrecht, aber durch den offenen Mund konnte ich sehen, dass ihr Körper völlig hohl war. Abgesehen von ein paar Spinnenweben, die ich im Licht der Straßenlaternen gerade noch erkennen konnte. Ich rannte davon und das war das letzte Wesen, dem ich begegnet bin. Das ist meine ganze Geschichte. Danke fürs Lesen. Als ich dachte, es gäbe nur Vampire, hätte ich euch vielleicht für einen Haufen Spinner gehalten. Aber wenn es da draußen noch andere Dinge gibt, vielleicht wisst ihr mehr als ich darüber. Und vielleicht könntet ihr ein paar mehr Informationen über Vampire gebrauchen. Es ist eine Schande, dass das Ende ist. Ich werde die Jagd vermissen. Ende der Aussage. Nun, das ist sicherlich eine Überraschung. Martin hatte mir erzählt, dass Herr Herbert nach seiner ersten Aussage verstorben ist. Daher ist es ein ziemlicher Schock, diesen falsch abgehefteten Zusatz zu seiner Aussage zu finden, auch wenn er teilweise unvollständig ist. Außerdem habe ich die Krankenhaus- und Sterberegister sowohl in London als auch in Manchester überprüft und konnte keinen Eintrag über den Tod von Herrn Herbert finden. Andererseits konnte ich auch keine Aufzeichnung über sein Leben nach dem Datum der Aussage finden. Die Vorstellung, dass er 6 Jahre mit unbehandeltem Lungenkrebs im Spätstadium überlebt haben könnte, ist, gelinde gesagt, unplausibel. Und doch scheint der Tod von Ella Dupont in den meisten Einzelheiten mit seiner Aussage übereinzustimmen. Herr Dupont hatte ein 50 Verurteilungen wegen verschiedener Drogendelikte oder gewalttätiger Vergehen, aber nichts Außergewöhnliches. Ich kann keinen Hinweis auf Stummheit finden, aber abgesehen davon scheint alles zu stimmen. Was die Spinnen angeht, so scheint der einzige Beweis für ihre Existenz die Tatsache zu sein, dass ich viel zu viel Pech habe, als dass es sich nur um die Halluzination eines alten Landstreichers handeln könnte. Ich muss mit Martin sprechen. Ende der Aufnahme.
Setz dich. Was ist?
Setz dich. Warum hast du mich wegen Trevor angelogen?
Wie?
Warum hast du mir erzählt, er sei tot?
Sorry, wer ist Trevor?
Trevor Herbert. Der Landstreicher? Der Vampirjäger, der... Du hast mir gesagt, er sei gestorben.
Aber ich meine, er ist es. Ist er nicht?
Anscheinend nicht.
Oh, Entschuldigung.
Wie bitte?
Ich meine, ich habe ihn nie wirklich getroffen. Ich habe nur gehört, wie einige der anderen Forscher ihn erwähnt haben.
Was?
Ja, ich hätte schwören können, dass sie gesagt haben, er sei gestorben. Ich meine, vielleicht haben sie nur gesagt, dass er wie tot aussieht oder so. Ich dachte wirklich, dass er tot ist.
Das ist es? Du dachtest, das ist alles nur ein großes Missverständnis.
Ja, du scheinst das alles irgendwie sehr persönlich zu nehmen.
Ja, weil du mich ständig anlügst, Martin.
Worüber denn?
Keine Ahnung, aber du tust es.
Woher hast du das? Hast du in meinem Papierkorb gewühlt?
Es lag im alten Dokumentenraum, gleich neben deinem Schlafplatz. Deine Handschrift. Wenn die anderen herausfinden, dass ich gelogen habe. Worüber gelogen, Martin?
Hör zu, vergiss es einfach. Bitte.
Ich kann es nicht vergessen. Jeder an diesem Ort hat so viele gottverdammte Geheimnisse und ich kann dir nicht glauben, ja? Nicht darüber, nicht über Trevor, nicht...
John, bitte!
Martin!
Okay. Na gut. Nur, bitte versprich mir, dass du mich nicht feuerst.
Dich feuern. Na schön?
Ich habe in meinem Lebenslauf gelogen.
Was?
Ich habe keinen Masterabschluss in Parapsychologie. Ich habe nicht einmal irgendeinen Abschluss. Ich war 17. Meine Mutter hatte einige Probleme. Und ich habe die Schule abgebrochen, um uns zu unterstützen. Ich habe alles versucht. Aber niemand hat mich eingestellt. Also habe ich einfach angefangen, in meinen Bewerbungen zu lügen und sie überall hingeschickt. Aus irgendeinem Grund habe ich durch die Lüge über Parapsychologie ein Forschungsgespräch bei Elias bekommen und... Ja, und dann den Job hier. Aber die meisten Angaben in meinem Lebenslauf sind erfunden. Ich bin erst 29. Verstehe.
Ich glaube dir.
Warum lachst du?
Ich werde es Elias gegenüber nicht erwähnen. Es bleibt unter uns.
Es macht dir also nichts aus?
Um ganz ehrlich zu sein, Martin, ich bin wirklich erleichtert.
Das Magnus-Archiv für seine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch RustyQuill.com.